das cool oder ist das cool?
Das ist schon mega cool.
Geil.
Cool, oder?
Richtig cool, ja. Fand ich cool. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt heute wieder nur der David Haas, aber dafür der wundervolle David Haas.
Hi
aber
David.
Hallo, hi Ingmar. Wir haben gefühlt schon ewig kein Podcast mehr aufgenommen. Ich muss tatsächlich gerade schon überlegen, wie der Einstieg nochmal geht.
Ja, ging mir auch so.
Letzte Folge war ja mit Alex Siegel und die haben wir ein bisschen vorher aufgenommen und jetzt sind wir ein bisschen spät dran,
ja,
weil du ja Urlaub hattest.
Ja.
Wie war's?
Wunderbar, du, geil ist das Hotel. Wir waren ja nicht weit weg, wir waren in Bamberg, da die Ecke. Und super, also geiles Essen, tolles Hotel, entspannt. In der Nähe war eine kleine Schnapsmanufaktur. Oh. Da habe ich mich mal verköstigen lassen und habe auch dementsprechend einkauft. Aber auch da krass, was, wenn man ein gutes Schnaps trinkt, wie da ein Genuss draus, also wie das ein Genuss sein kann.
Wie Schnaps ein Genuss sein kann?
Tatsächlich kann das ein Genuss sein. Das
ist gar nicht so meine Welt, muss ich sagen.
Du meine eigentlich auch nicht. Ich bin vor allem auch, bei Klare ist nicht so meine Welt, aber zum einen hatte ich so einen richtig geilen Haselnusslikör gemacht. Der schmeckt wirklich wie so ein Nucki-Nuss, weißt du, von okay. Das Eis. Richtig lecker und auch überhaupt nicht scharf. Dann hat die so ein
Klar. Ja, Likör, ich glaube, das ja. da bin ich ja eher dabei, aber so, ja.
Ja, aber auch ihre klare Schnäpse sind nicht so scharf. Also die haben trotzdem ein fruchtiges Aroma und das fand ich dann echt beeindruckend.
Eine Frau oder was?
Eine Frau, ja, die okay, ist so Mitte 70.
Ach was.
Und die macht das noch, hat mittwochs da offen und meine Eltern haben damals, die waren ja schon mal in einem Hotel, die haben den Nusslikör mitgebracht und ich habe gesagt, ey, ich muss da unbedingt hin, wenn wir da sind, ja.
Okay.
Ich muss da einkaufen und habe dann halt mal schön für 100 Euro Schnaps gekauft. Aber du, jetzt habe ich, es wurde ja noch nicht schlecht, ja, jetzt habe ich halt ewig lang Schnaps daheim, aber der war echt gut und echt lecker.
Wir waren ja vor ein paar Wochen da in Stuttgart, da hast du ja auch Unmenge an Wein gekauft in dem italienischen Feinkostladen und hast erzählt, du baust gerade einen Weinkeller. Wie sieht es damit aus?
Ich bin gerade bei, ja. Ich bin gerade noch so ein bisschen im Überlegen, weißt du, wie ich das von der Aufteilung her mache und so, das soll ja schon auch richtig gut werden. Aber es wird Step by Step. Also es ist ein Projekt, das läuft gerade so nebenher.
Also im Kopf?
Nee, ich bin auch schon, ich bin auch schon am okay. Tüfteln. Also ich muss ja auch die Wände noch verputzen und neu streichen und so und da bin ich gerade dran.
Während du im Urlaub warst und in der Sonne gelegen bist oder was Sonne. Auch immer, habe ich einen Genussabend veranstaltet
in
ohne dich.
In der fränkischen Schweiz in der Sonne, genau. Naja, ja, genau,
Genussabend. Die künstliche Sonne.
Ohne mich, mit Michael Rebmann.
Mit Michael Rebmann, ja. Wir hatten einen Brot- und Käseabend. Das war ein dermaßen guter Abend. Nicht ganz so lustig wie mit dir, aber dafür fachlich etwas fundierter. Nee, war echt hochspannend, oder wie sagst du immer? War mega, war ein Riesenthema. Nee, hat echt Spaß gemacht. Also der Michael hatte, wir hatten fünf oder sechs, weiß ich schon wieder gar nicht mehr, Brotgänge und immer Käse dazu. Und was Michael halt über Käse weiß, ist halt einfach so spannend. Und die Kombinationen waren dann echt gut. Ein paar Gäste haben einen Wein vermisst, aber ich habe gesagt, Brot, Käse und Wein wird dann zu viel, aber vielleicht mal nächstes Jahr. Aber an dieser Stelle muss ich leider sagen, der zweite Abend mit Michael Rebmann ist auch schon ausgebucht. Es gibt, glaube ich, keine Tickets mehr. Und der Michael geht nach unserem nächsten Genussabend in Ruhestand. Also das wird der letzte Genussabend mit Michael Rebmann sein. Obwohl, er hat gesagt, hobbymäßig könnt ihr euch vorstellen, dass er es noch weitermacht. Aber war echt richtig gut, ja.
Cool, geil.
Der Abschluss war dann so ein Blauschimmelkäse. Das ist dann, ja, echt der Abschluss. So, der Michael so gesagt, also das ist so Einsteiger, fortgeschrittene Kategorie. Also war nicht für jedermann was, aber... Ja. Ja, war wieder sehr spannend.
Ah, sehr cool. Ey, vor allem die Mischung Brot und Käse ist halt.
Mega.
Also
gibt nichts Besseres, meiner Meinung nach. Also.
Käse und Wein vielleicht noch, aber ja.
Ja, da bin ich halt raus.
Ja, aber die Mischung ist
müsst halt perfekt. Der Location suchen. Nee, Quatsch.
Ja, aber die Mischung aber klar, ist perfekt.
Gibt ja auch viele Käse- und Wein-Kombinationen, aber Brot und Käse finde ich einfach auch
super.
Echt, ich werde immer mehr zum Käse-Fan, muss ich echt sagen.
Du voll und vor allem, wie gesagt, der Michael Rebmann ist halt einfach ein Gerät in dem Bereich. Also was der weiß, ist halt echt krass.
Voll, also zum Beispiel ging es ums Thema horntragende Kühe. In der Dorfkäserei Geifertshofen ist ja verpflichtend, dass die Kühe horntragend sind. Und dann hat, klar, klingt für mich jetzt erstmal logisch, wenn man dem mit der Bioland zertifiziert ist, aber dann hat jemand nachgefragt, warum. Und dann hat er das auch noch erklären können, also dass die, dass das nicht nur Deko ist, sondern die Kommunikation bei der Kuh, hoffentlich sage ich es jetzt richtig, praktisch zwischen Gehirn und Magen funktioniert auch übers Horn. Also die Kuh hat da eine hohe Empfindsamkeit, zum Beispiel, welche Gräser sind für mich gut und so weiter. Das ist auch unterschiedlich, je nachdem, wie der Marketer oder diese Mäger bei der Kuh da gerade gefüllt sind. Klingt jetzt wahrscheinlich total leierhaft oder ist auch total leierhaft ausgedrückt, aber fand ich total spannend, ja, dass das Horn quasi nicht nur, also dass das auch was ausmacht, wenn man das einfach wegmacht. Und bei der Dorfkäserei eben funktioniert es, weil eben nicht mehr Kühe gehalten werden, als halt auch möglich sind, ohne dass es Verletzungen gibt. Die gibt es zwar zum Teil vielleicht trotzdem, aber die Kühe können sich begegnen, sich ausweichen. Finde ich mega spannend.
Ja, total.
Und das war also echt, war echt hochinteressant. Ja.
Cool, richtig nice. Schön.
Ja, was war noch? Ich habe ein Feedback noch gekriegt zu unserer letzten Folge zu dem Thema Brotkultur. Mhm. Da hatte man ja auch so diese Sprichwörter unter anderem zitiert und hat mir eine Mitarbeiterin von mir noch eine Sprachnachricht ein paar Tage später geschickt und hat gesagt, es gibt ja auch diesen Spruch in Lohn und Brot stehen.
Stimmt, ja. Ja.
Also ist ja eigentlich das Brot im Prinzip Synonym für alles Lebensnotwendige.
Ja.
Fand ich auch mega interessant.
Stimmt, ja. Das ist eigentlich so gängig auch und man kennt es.
Voll, ja.
Aber man hat man jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber stimmt, klar, in Lohn und Brot stehen, klar, logisch ist der Inbegriff von man steht mit beiden Beinen im Leben.
Ja, und man hat im Prinzip das, was man zum Leben braucht. So, das finde ich so krass und zeigt, wie Brot eigentlich mehr ist als nur eins von vielen Lebensmitteln. Das fand ich echt ein sehr cooles Statement, habe ich gesagt. Das werde ich auf jeden Fall hier im Podcast mit einbringen.
Ja.
Du warst, du hast mir Bilder geschickt vom Pizzaautomat, erzähl.
Also es war ja tatsächlich so, am Montag, also wir sind ja am Dienstag in Urlaub gefahren, am Montag war ich mit meiner Tochter allein abends zu Hause. Und ich dachte, ich habe das hier ja angekündigt und ich habe ja hier auch einen journalistischen Anspruch. Und ich dachte, ich muss das mal ausprobieren. Ja. Und dann ist ja tatsächlich, von mir ist ja Ellwange jetzt nicht so weit weg und da steht auch so ein Automat.
Ah, also nicht der in Hall?
Nee. Mhm. Genau, und dann war ich da, dann bin ich da Montagabends mit ihr hingefahren, total motiviert und stehe da vor dem Automaten, dann hast du halt so ein riesen Tablet und kannst da raussuchen, welches das du jetzt nimmst. Und dann habe ich gedacht so, okay, hier Basic Margarita und hier noch Pizza Salami. Und dann stehst du da vor dem Automat und da läuft dann die Uhr runter, so wie lange das Ding braucht.
Wie lange dauert
das? 4 Minuten. Und dann öffnet sich so ein Schlitz und dann kommt da so ein Karton raus, ja. 3 Minuten später öffnet sich ein anderer Schlitz und da kommt dann die nächste Pizza raus. Und dann schnappst du das Ding. Und Geruch, muss ich sagen, nicht schlecht, ja. Also Geruch, du fährst mit dem Auto, 20 Minuten, Geruch top, ja. Dann holst du das Ding raus, dann wird es ja auf so einer Alu-Schale.
Ich habe mir gerade ein Bild aufgemacht, ja, ist das Alu?
Das ist Alu drunter und auf der wird es dann so auf so einem Stein gebacken, dann fertig gebacken. Ja. Und dann kommt es halt nachher wieder in der Karton und schiebt dann raus. Jetzt hat unter der Alu-Ding hat so Schlitze drin. Dementsprechend ist die immer stelleweise verbrannt.
Ach du.
Und
okay, deswegen das Bild vom Boden, ja.
Und ey, ganz ehrlich, der, also die Salami, die ging ja noch so einigermaßen, weil halt die Salami Geschmack gebracht hat. Aber die Margarita, ey, gefühlt hätte ich den Karton essen können, der hätte nach mir geschmeckt wahrscheinlich. Ey, das war wirklich echt nur miserabel. Den Rand konnte ich nicht essen. Ich bin eigentlich ein großer Randfan. Ich bin nicht so jemand, der war einfach nicht durchbacke. Und das war wirklich, also du hast ja schon angekündigt, du musst das nicht ausprobieren und ich dachte, ich will das aber mal ausprobieren, weil ich bin ja schon auch so technologisch interessiert, ja. Wo geht die Reise hin? Aber ich sag dir heute schon, dass die Dinger wieder verschwindet, weil das ist so ein Dreck. Und also klar, geschmacklich, ich habe nicht viel erwartet, aber ich habe zumindest so eine Qualität von so einer mittelmäßigen Aufbackpizza erwartet.
Und das war noch schlechter.
Nicht mal das. Ja. Und das war geschmacklich sowas von der Nebe.
Also die schwarze Punkte da auf dem Bild, ist das alles verbrannt?
Das sind alles verbrannt, genau, ja.
Alles verbrannte Stücke.
Ja.
Da gab es mal, aber wie war die Pizza von unten? War die dann lätschig oder hat die geschwitzt, wenn das da auf dem Alu ist?
Nee, die war lätschig, die war komplett lätschig, genau, lätschig und ja, weiß ich, aber, klar, die kommt da geschnitten raus, ja, die ist ja schon geschnitten, die, ja okay. Die ist ja schon ein Viertel
Eiteil. Die ist geschnitten.
Klar, weißt du, kann man jetzt schon vorstellen, wenn da irgendwelche 18-Jährige auf dem Parkplatz abhängen und sich eine Flasche Wodka reinknallen, dass die das natürlich cool findet, ja, sich geschwinde Pizza am Automat ziehen, ja. So, sowas, ja.
Sich das anhört.
Ah, nee, aber ist doch so, ja. Oder keine Ahnung, wenn es an der Bushäusle abhängt.
Pizza am Automat ziehen, das ist doch irgendwie.
Ja, also. Abartig. Nee, und es ist tatsächlich so, wie es ist. Es ist wirklich daneben. Und auch einfach mal, überhaupt nicht empfehlenswert.
Da gab es mal einen Pizzaservice, einen Pizzalieferdienst in Schwäbisch Hall, der war eigentlich ganz gut. Und die haben dann mal angefangen, auch ihr Pizza, also in der Karton unter die Pizza Alufolie zu legen. Mein Bruder war damit total begeistert, weil er sagt, wow, cool, die hält ja viel länger warm. Aber der Rand war halt, oder der Boden war dann so lätschig, weil die Pizza geschwitzt hat. Ich habe das nie verstanden.
Ja, voller Käse. Also ich hatte hier auch mal der ansässige Pizza-Homie, der hat es am Anfang auch gemacht, wo ich mir dachte, warum? Aber irgendwann hat es aufgehört, Gott sei Dank. Also nee, aber auf jeden Fall, also meine, es kann nur Menschen geben, die das total geil findet. Ich finde es völlig daneben. Es schmeckt wirklich wie Karton und also wirklich, ja.
Habe ich hier im Podcast schon mal erwähnt, dass ich jetzt direkt neben einer Pizzeria wohne?
Ja, das ein oder andere Mal hast du es schon erwähnt, ja.
Fällt mir nur gerade so ein, weil wir haben nämlich letzte Woche auch Pizza bestellt.
Ja.
Und das ist ja echt ein cooler Hund, ja. Das ist ja so eine italienische Familie, die schon ewig bei uns im Kreis eine Pizzeria hat und vor ein paar Jahren haben die Pizzeria direkt neben uns im Haus übernommen. Und das Coole ist ja bei denen, ja, wenn du da anrufst, und du bist, also die machen um 17 Uhr abends auf und du rufst um 17.15 Uhr an, dann ist immer belegt, weil die legen einfach irgendwann der Hörer neben das Telefon, weil die nicht mehr hinterherkommen. Ist doch krass, oder?
Ja, voll.
Und dann, also Tanja geht dann immer, also meine Frau geht dann einfach rüber und sagt, hey, ich will Pizza bestellen, dann geht's auch. Aber jetzt haben wir schon gesagt, wir brauchen irgendwie mal noch eine Handynummer oder so, dass wir, und im Sommer, wenn wir dann im Garten sind, abends mit den Kindern, gerade am Wochenende, ab 17 Uhr duftet es bei uns nach Pizza, also wie oft wir schon so eine abends Pizza bestellt haben. Ja. Und dann, ja klar, dann bestellst du natürlich auch nicht mehr bei irgendeinem Pizzalieferservice. Ja.
Wiederum waren wir in Bamberg mit der kompletten Family, waren wir in einer richtig geilen Pizzeria. Und die hatte auch so ein cooler, weißt du, so ein kugelgemauerter Grill. Und da haben 10 Pizzen reinpasst. Das war überragend krass.
Und das Feuer noch brannte.
Ja, genau, links seitlich. Und ich habe denen dann zuguckt, weißt du, wie die das gemacht haben. Einer hat den Teig ausgewählt, so hier Italian Style. Der andere hat nur belegt und ab in den Ofen. Und die waren nach 5 Minuten.
Ihr hättet jetzt gerade die Bewegungen vom David sehen müssen.
Und nach 5 Minuten hat er mir, die komplette Family hatte ja Essen gehabt. Das war so krass, das war wirklich, und die war super lecker. Genauso wie es sein muss. Ist nicht so gut wie meine, aber nee, also wirklich, wirklich sehr, sehr gut.
Apropos, wann lädst du uns mal wieder zum Pizza-Essen? Jetzt habe ich richtig Hunger auf Pizza.
Ja, voll, aber ich kann momentan nicht, weil es draußen noch zu kalt ist und mein Ofen ja nicht isoliert ist und ich muss warten, bis es wieder so 15, 20 Grad hat, dann kann ich wieder starten. Also ich sitze schon.
Ich erinnere dich dran.
Ich sitze schon auf Kohle und dann geht's wieder los. Und hier mein Fundament wird für mein neuer Ofen wird auch bald gemacht.
Gell? Ah, also, das wollte ich schon vorgaben, habe mich nicht traut.
Das Projekt läuft.
Cool.
Ja, die Vorbereitung erlaufet. Aber ich habe gerade so viele Baustellen, von dem her muss ich gucken, dass ich mir nicht verzettel. Weinkeller, Pizzaofen, oh Gottes Willen. Ey. Hausumbau will ich auch noch, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Das habe ich zum Glück schon alles durch. Ich habe dieses Jahr nicht viele Projekte am Start.
Ja, Gott sei Dank.
Aber ich habe ein richtig geiles neues Projekt am Start, aber kann ich hier noch nicht drüber reden, aber hat was mit Genuss zu tun. Werde ich vielleicht, vielleicht in 2 Wochen können wir mal was raushauen dazu.
Okay. Und ich weiß es auch nicht.
Ja, doch.
Ach so.
Ja klar.
Von was geht's? Von was redet
man? Sicher. Ich merke, ich schwätze mit David ständig Sprachnachricht drauf mit neuen Ideen. Jetzt weiß er wahrscheinlich nicht, welche die aktuelle ist.
Absolut.
Wir sprechen ja nachher drüber. Ja, also spätestens so in 2, 3 Wochen mache ich hier mal richtig Werbung für unser neues Projekt.
Jetzt weiß ich
es. Jetzt so, hat es geschnackelt.
Ja, ja, alles klar, ich bin am Start. Ja, ja,
der David wird ja sogar auch beteiligt sein.
Cool.
Ein Projekt von mir war, mein Sohn hat sein erstes Sauerteig angesetzt und wir haben jetzt das erste Brot gebacken. Das wollte ich hier unbedingt noch erzählen.
Sehr
tatsächlich
gut.
Ohne Hefe.
Okay.
Und zwar das Rocker Dinkelleib aus dem Backbuch, das im Backbuch mit Hefe ist, aber wir haben es ohne Backe. Und er war so stolz, beziehungsweise wir haben es nicht mit Sonnenblumenkerne backen, sondern er wollte auf eigenen Wunsch Cashewkerne. Und es ist richtig gut, war er. Richtig cool, wenn Kinder sich dann so dran erfreuen können und so fasziniert sind auch tatsächlich über die Sauerteig, dass das funktioniert sozusagen, also was da passiert.
Krass.
War spannend.
Ja. Richtig cool. Und was war es für ein Brot mit Cashewkerne?
Dieser Rocker Dinkelleib aus dem Buch, der auf der Rückseite vom Buch als Foto ist, ist ja im Buch mit Sonnenblumenkerne. Ja. Und er wollte keine Sonnenblumenkerne, sondern Cashewkerne. Er liebt Cashewkerne, der nascht immer aus der Schublade mit der Größe der Cashewkerne bei uns in der Backstube.
Zu Recht, ja.
Und genau. Ja.
War gut?
War richtig gut, ja.
Cool. Sorry, aber wenn dein Sohn kein Bäcker wird, dann weiß ich auch nicht. Also der ist ja jetzt schon so on fire.
Ja, aber der ist für viele Sachen on fire, weißt du? Also er sagt immer, wenn ein Torwart oder Bäcker, ich muss ja regelmäßig, wir haben ja Fußballtor inzwischen im Garten, regelmäßig ihm Bälle aufs Tor schießen und nicht den Nullschiss, gell? Also und da gibt es noch andere Sachen, Bauarbeiter und so, je nachdem, wechselweise, wenn jetzt gerade mir tun jetzt gerade unseren Mitarbeiterparkplatz hinterpflastern lassen, jetzt ist gerade das Thema Bauarbeiter dann wieder groß am Start, also mal gucken.
Ja gut, ich wollte auch immer Astronaut werden.
Sehr begeisterungsfähig. Ich habe auch am Wochenende übrigens einen Backmarathon gestartet.
Ich habe es gesehen.
Ich habe meinen Weizensauerteig wieder aktiviert, der wochenlang im Kühlschrank stand. Ich habe hier mal vor einer Weile erzählt, dass ich umgezüchtet habe. Ja, habe dann wieder ein bisschen aus dem Blickfeld verloren, waren wieder 1000 andere Dinge. Jetzt habe ich ihn wieder aktiviert, 2, 3 Mal aufgefrischt, habe einen Brotbacker mit Rocker- und Weizensauerteig ohne Hefe. Genau, verschiedene Backversuche gemacht, neue Brotsorte. das komplette Wochenende genutzt, wo die Backstube leer ist, um Brote zu backen, ja.
Und nicht in deiner Hobby-Backstube?
Nee, weil
die steht voll.
Die steht voll mit mit Wäscheständer und nee, ich hatte echt vor, ein bisschen mehr Produkte einfach zu machen, weil ja, manchmal fehlt mir dann doch die Zeit, ständig anzufangen. Aber wenn ich einmal anfange, dann mache ich gleich so 5, 6, 7, 8, weiß gar nicht mehr, wie viele Sorte das jetzt nachher waren. Und wollte dann auch versuchen, die bei uns in der Backstube über die Kühlungen zu fahren und habe sie dann am Montagnacht oder Montagfrüh, wo wir eigentlich auch zu haben, alles abgebacken, genau, um zu gucken, ob das auch über unsere Kühlzelle funktioniert, und hatte dann keine Lust, alles von der Hobbybackstube rüber in die Profibackstube zu tragen.
Und wie war's?
Cool, also viele Sachen haben gut funktioniert, manche haben auch nicht gut funktioniert, aber doch, also gerade das eine Brot nur mit Sauerteig war mega, war richtig gut, geile Krume, richtig knackige Kruste, ja. Also wird sicher das ein oder andere Produkt im Sortiment landen, auch teilweise bestehende Produkte nochmal etwas modifiziert. Wir machen zum Beispiel viele Brote mit Wannegare über Nacht, also sprich die Teige reifen in der Wanne über Nacht im Kühlhaus. Das will ich umstellen und mehr direkt aufgearbeitet über Nacht im Kühlhaus stehen lassen. Das braucht zwar mehr Platz, aber würde uns nochmal mehr helfen, später anfangen zu können.
Okay, mhm.
Genau, aber da bin ich jetzt noch ein bisschen am, also das hat gut funktioniert tatsächlich.
Ja.
Aber da bin ich jetzt noch am gucken, wie ich das platzmäßig hinkriege.
Cool. Hört sich gut an.
Ja.
Nice.
An dieser Stelle, wenn wir gerade schon über Bäckerei schwätzen, genau, muss ich auch mal loswerden. Ich bin jetzt 4 Tage mit einem Tag Unterbrechung gar nicht in der Bäckerei gewesen, weil ich war Kontaktperson von Corona, also meine Tochter hat es von der Schule mitgebracht und inzwischen haben es noch mehr aus meiner Familie erwischt. Und deswegen an dieser Stelle mal öffentlich ein großes Danke und ein fettes, wie sagt man da?
Lob,
genau. An mein ganzes Team. Ich finde es so genial, dass ich von einem auf den anderen Tag, also am Donnerstag quasi, wurde das bekannt. Und ich war dann schon direkt, donnerstags bin ich ja immer nur im Büro, genau, und war dann direkt gar nicht mehr in der Bäckerei, außer abends, wenn niemand mehr da war, um noch ein paar Vorbereitungen zu machen, ein paar Sachen zu kontrollieren und so weiter. Aber ansonsten funktioniert alles reibungslos ohne mich und das bin ich echt mega dankbar und ich finde, gerade in den Zeiten, in denen man jetzt gerade lebt, mir wollte das ja hier gar nicht zum Thema machen, aber muss man auch mal dankbar sein und das muss ich hier auch mal öffentlich sagen, dass es echt mega, mega cool ist,
ja,
so ein Team zu haben.
Dicke Props an das Team von Ingmar Grimmer.
Dicke was?
Dicke Props.
Was heißt das?
Applaus.
Habe ich noch nie gehört.
Nein, echt?
Ich bin zu alt, ey.
Ja, aber echt, ey. Dafür hast du mich.
Ey, und dann, das muss ich auch noch jetzt loswerden. Ich komme gerade nämlich direkt vom Einkaufen. Und zwar habe ich gestern auf YouTube, weil ich habe jetzt, wie gesagt, ein bisschen Zeit gehabt, habe ich ein Video gefunden zum Thema Oreo-Kekse. Kennst du die?
Ja, natürlich, klar.
Die sind ja, ich glaube, weltweit die erfolgreichste Kekse. Ja. Was ist da drin? Was denkst du, was da drin ist? Rein aus dem Bauch raus, ohne dass du jetzt denkst, wenn das hochfragt, dann
Die sind vegan. Richtig?
Die sind vegan, ja.
Palmöl?
Richtig.
Ja, gell? Okay. Das ist nämlich gar nicht so geil.
Ganz ehrlich, jeder denkt doch, das ist eine Milchcreme. Ja, die haben das so, einfach Passanten befragt.
Ja.
Und jeder hat gesagt, das ist eine Milchcreme. Ja. Da ist kein Tropfen Milch drin. Ja. Okay, jetzt kann man sagen, okay, ist super, ist ja vegan. Aber ganz ehrlich, ey, ich habe mir die Zutatenliste gerade nämlich beim Einkaufen extra anguckt. Weizenmehl, Zucker, Palmfett, Rapsöl sind die ersten 4 Zutaten. Kann man noch dankbar sein, dass Weizenmehl ganz vorne steht und nicht irgendwie Palmfett oder Zucker.
Ja.
Aber ist doch krass, oder?
Ja, voll.
Und die werbet ja auf der Packung, ist das Oreo ja so
in so einen Milch
reinfallen. Das ist doch, Verbrauchertäuschung. Ich fand das so krass. Ich weiß nicht, wer das untersucht hat. Ich habe schon wieder vergessen, aber der hat dann gesagt, und zwar ist das ja halt Marketing. Ja, die haben ja diese Werbung.
Zum Aufdrehen.
Wie man Oreo-Kekse isst. Ja? Ja, das ist das reine Marketing und die Leute macht es dann daheim noch, überlegt sich andere Methoden und so weiter. Ja, und dann hat er gesagt, ganz ehrlich, ihr Kind schlägt da ein Palmfett. Also es ist kein Milchcreme oder irgendwas, ja?
Ja, ja.
Und das ist so krass. Und natürlich auch das Schwarze ist ja auch nur Farbstoff. Also ich bin immer wieder neu schockiert. Man weiß es ja, dass man letztendlich von vorne bis hinten belogen wird. Das ist ja nicht nur in der Industrie, das ist ja auch bei vielen Bäckereien, aber ich sage jetzt nicht mehr. Aber das hat, also ist für mich nochmal wieder ein neuer Tiefpunkt für mich persönlich. Ja. Weil ich habe natürlich noch, ich meine, ich kaufe die Dinger nicht eigentlich so gut wie nie. Aber das war für mich wieder echt, weiß auch nicht. Also,
ja, das fällt
wie soll ich sagen,
das fällt
mir von die Augen
wieder. Genau.
Also, Unglaublich, oder?
Ja, voll.
Das ist total. Also was man sich für einen Schrott da reinpfeift, das ist doch echt unter aller Kanone.
Also ich meine das auch vor kurzem mal gesehen zu haben, so einen Bericht über die Kekse. Ich glaube, aus marketingtechnischer Sicht natürlich ein Geniestreich mit dem Aufdrehen. Klar. Ja. Aber wie gesagt, die Zutatenliste, das sieht aus wie Milchcreme, aber ist halt das volle Fett, ja. Das ist halt
krass. Das ist wahrscheinlich bei anderen Kekse, ich habe das gar nicht ganz anguckt, aber da ging es dann später auch noch um Milka und so weiter. Wahrscheinlich das Allergleiche, gell? Aber es ist unglaublich. Ich meine, unser eins, ja, wir machen uns Gedanken, wie wir das beste und reinste Produkt herstellen können, ja, dass man auch nur Butter verwendet und so. Klar, es sind auch jetzt süße Stückle nicht auf Platz 1 der gesündeste Lebensmittel, aber selbst wenn man das bei uns kauft, sag ich mal, oder bei einfach mal bei einem guten Bäcker, weiß man, okay, da ist kein Schrott drin. Und da, das Zeug ist so beliebt, es wird in Massen einfach gefuttert und da ist einfach nur Misch drin.
Ja.
Also ich bin wieder neu schockiert. Ja, nur Misch natürlich, klar, Weizenmehl steht immer noch an erster Stelle, aber und Zucker ist auch nicht jetzt nur Kacke, aber muss aufpassen mit meiner Wortwahl, aber also mich hat das echt total schockiert wieder.
Ingmar ist halt in Rage.
Ich bin in Rage, ja. Machen wir mit Feedbacks weiter.
Ja, komm. Da
kommen wir vielleicht wieder ein bisschen runter.
Ja, genau. Hau mal rein.
Wir haben von Britta noch eine Anmerkung zu dem Thema Food Waste gekriegt. Also da haben wir ja ganz viel Feedback gekriegt. Genau das habe ich mir hier noch heute mit rausgesucht. Ich versuche jetzt immer ein bisschen Feedback auch mit Mehrwert für unsere für unsere Hörerinnen und Hörer zu finden, weil ich meine, dass wir super sind, das wissen wir jetzt.
Ach echt?
Das machen wir dann, wenn das Mikro aus ist. Ja. Das lese ich dann auch vor, wenn das Mikro aus ist. Nee, Quatsch. Genau, liebe Britta, vielen Dank. Neben Altbrotbröseln, welche sowohl als Paniermehl als auch für Quelle und Brühstücke genutzt werden, machen wir aus unseren meist eher dunklen Resten Semmelknödel, klar, oder auch einen bekannten Brotauflauf. Brotauflauf, das fand ich jetzt ganz spannend irgendwie. Quasi wie einen Obstmichel, nur statt Obst mit Speckwürfeln und Frühlingszwiebeln. Vegetarisch dann vielleicht noch kleine Karottenstücke und getrocknete Tomaten statt Speck. Vorsichtig abgeschmeckt mit Muskat, Pfeffer und Salz, nach Belieben mit Käse überbacken, ein herrliches Gericht für Menschen, die es lieber pikant mögen. Also das würde mich jetzt auch spontan mehr anmachen wie so ein Obstmichel. Dazu kann man Kräuter- oder Tomatensauce reichen oder es einfach ohne Soße mit Salat reichen. Hört sich cool an, oder?
Klingt lecker, ja.
Finde ich echt gut, ja.
Super cool.
Dann hat sie noch zum Thema Brotaufbewahrung. Ich habe seit 20 Jahren circa einen Brottopf in länglicher Form mit gedrechseltem Holzdeckel von der Töpferei am Turm in Kirchberg-Jagst. Die Töpferei arbeitet für den Deckel mit der örtlichen Drechslerei zusammen. Eine nicht ganz billige, aber langhaltbare Anschaffung. Wichtig hierbei ist übrigens der Standort. Und das finde ich jetzt spannend, weil für mich war das immer klar, haben wir aber noch nie erwähnt. Egal welchen Behälter man benutzt, am besten ist ein Standort, an welchen keine Sonne hinkommt und der auch nicht durch Abwärme von Backofen, Kühlschrank oder Herd beeinträchtigt wird. Dazu soll der Brotbehälter mindestens einmal am Tag geöffnet werden, damit die Luftzirkulation besser gewährleistet wird. Das mit der Wärme-Sonne ist wichtig, weil das Brot sonst zu schwitzen anfängt und viel schneller schimmelt. Also finde ich noch ein guter Hinweis.
Auf jeden Fall, ja.
Zu dem Thema Brotaufbewahrung. Ich glaube, die Folge haben wir ja schon vor, boah, schon gar nicht mehr war, so lange ist das her, verfasst, die Sendung. aber das ist tatsächlich nochmal ein Hinweis, den ich echt gut fand.
Auf jeden Fall, ja.
Und mit, cool. Mit der Luftzirkulation stimmt. Also ich habe ja gesagt, bei meinem Brottopf sind so Löcher drin.
Ja.
Klar, wenn man die nicht hat oder vielleicht auch trotz der Löcher schadet, auf jeden Fall ein bisschen Luftzirkulation zu gewährleisten. Dann habe ich noch ein Feedback von der Christina aus München mitgebracht, die ja hier in der Nähe im Taubertal aufgewachsen ist. Und genau, sie hat Bezug genommen auch nochmal auf die Folge mit den Azubis, also mit der Renate und mit Marco. Und sie schreibt jetzt, dass sie auch als Kind immer selbstständiger Haushalt, Motorrad und Autohaus mit ca. 20 Mitarbeitern aufgewachsen ist und kann das vieles, was eben hier erzählt wurde, in der Folge gut nachvollziehen. Und genau, lobt auch nochmal unseren Mut, dass wir montags jetzt geschlossen haben. Und ja, sie schreibt eben, in meiner Kindheit kam oft der Betrieb vor dem Familienleben, dafür waren wir finanziell gut abgesichert. Der Einsatz meiner Eltern war dafür hoch, aber mein Vater hatte eine Leidenschaft dafür. Ich und mein Bruder haben nach einigen Jahren Mitarbeit im Autos beschlossen, die Nachfolge nicht anzutreten. Wir haben erkannt, dass sehr viel Herzblut, Enthusiasmus für die Materie und zeitlicher Einsatz nötig ist, um erfolgreich und persönlich zufrieden zu sein. Speziell bei mir war jedoch keine Leidenschaft für Motorräder und Autos vorhanden und daher war es der richtige Schritt, den Betrieb zu verkaufen. Fand ich auch spannend, so auch mutig,
auf jeden Fall,
dort tatsächlich dann nicht die Nachfolge anzutreten. Genau, und dann noch zum Thema Brot. Sie ist vor gut einem Jahr auf den Selbstbrotbackzug aufgesprungen, hat viel Freude und Genuss dabei und hat den Rocco Dinkelleib gerade im Ofen, während sie die E-Mail geschrieben hat, genau. Hat schon mehr Bagger, hat den Oliver Federing, Kürbiskernbrot, immer Walnussleib. Übrigens, das Kürbiskernbrot habe ich auch Bagger am Wochenende. Mhm. Und das Kartoffelbrot. Genau. Und genau, jetzt geht es nochmal um die Wassermenge. Und dass sie sagt, sie muss da immer etwas aufpassen und dass es nicht so viel ist und so weiter, gerade bei dem Dinkel-Rockerleib. Bei dem Dinkel-Rockerleib. Fang nochmal an. Bei dem Dinkel-Rockerleib ging es auch nochmal um die Salzmenge. Genau. Und das will ich jetzt nochmal schön drauf eingehen, weil das vielleicht die andere auch interessiert, weil die Frage kommt relativ häufig. Erstens mal zu dem Thema Wassermenge. Ich bin bei meinen Rezepten immer ziemlich am Limit, was die Wasseraufnahmefähigkeit angeht. Jetzt muss man dazu sagen, die letzte Ernte war etwas schlecht, zumindest von der Backqualität, vom Geschmack her mega, aber durch die hohe Enzymaktivität und so weiter muss man aufpassen mit der Wassermenge. Deswegen kann bei einigen Rezepten sein, dass man die Wassermenge reduzieren muss. Dazu kommt natürlich, dass Mehl von einer anderen Mühle immer anders ist, aus einer anderen Region und so weiter. Deswegen hier nochmal öffentlich, also wenn jemand das Gefühl hat, der Teig ist viel, viel, viel zu weich, gerne einfach Wasser ein bisschen reduzieren. Wie gesagt, ich bin da immer ein bisschen an der Grenze, ganz bewusst, aber könnte in diesem Jahr an der einen oder anderen Stelle etwas zu viel sein. Dann zu dem Thema Salz. Das wurde neulich auch in einer Facebook-Gruppe irgendwo diskutiert bei dem Roggen-Dinkelleib. Ich habe ja hier gesagt 2 bis 2,2% bezogen aufs Mehl und das stimmt auch. Allerdings muss man Folgendes beachten. Erstens, wenn man viel Wasser im Teig hat, ist es ja einfach insgesamt mehr Teig. Das heißt auch tendenziell mehr Salz notwendig. Dann zweitens verwende ich immer nur Meersalz. Auch Meersalz hat zur Folge, dass man eher etwas Meersalz nehmen muss, weil es eine hohe Restfeuchtigkeit hat. Und drittens, wenn natürlich noch ein Haufen Sonnenblumenkerne oder sonst irgendwas mit drin sind, Altbrot kann man vernachlässigen, weil da ist das Salz auch schon mit drin. Aber Sonnenblumenkerne, Saate oder irgendwas anderes, muss man natürlich mit dem Salz auch nochmal ein Stück weit hochgehen. Es lässt sich nicht immer so hundertprozentig 1:1 berechnen. Ich sage immer, schmecken muss es und das muss man einfach ausprobieren. Wem die 17 Gramm bei dem Roggen-Dinkelleib zu viel sind, der kann auf 14 gehen oder sowas. Wie gesagt, in Facebook wurde das noch nicht diskutiert, habe ich mich auch eingeschaltet dazu und da haben manche geschrieben, wir haben das schon probiert und das ist einwandfrei. Also deswegen an dieser Stelle, auch da bin ich auch immer eher an der oberen Grenze, aber einfach berücksichtigen, dass die Teige sehr viel Wasser beinhaltet und oft ja auch dann Sonnenblumenkerne oder irgendwelche andere Saaten noch mit drin sind, die natürlich den Teig erstmal vergrößern und dadurch natürlich auch mehr Salz notwendig wird.
Okay, cool. Ja, du, also wie du sagst, schmecken muss es.
Richtig.
Ja, muss man sich ein bisschen rantasten.
Klar. So ist es.
Probierst du Teig?
Nee. Teig, nicht nur Sauerteig eigentlich.
Ja, okay.
Teig selber bin ich nicht so ein Fan von.
Ja.
Witzige Kindheitsanekdote, bei mir waren ja viele Kinder daheim, fällt mir jetzt gerade ein. Meine Mutter, bevor ich Bagger habe, hat ja meine Mutter daheim immer Bagger. Und dann, bei uns war ich so ein Standard, war zum Beispiel ein Zwetschgekuchen, ja, mit Mürbteig. Und dann haben wir Kinder, und ich komischerweise nicht, aber alle andere, und bei mir hat es dann irgendwann, weiß gar nicht, ob es bei mir überhaupt war, oder es hat dann aufgehört, wollte dann immer Mürbteig essen. Und dann hat meine Mutter, weil mir dann viele Kinder waren, extra immer ein bisschen mehr Mürbteig gemacht. Dann gab es für jeden so eine Kugel, die lag dann im Kühlschrank und jeder durfte sich eine Kugel nehmen. Die für den Vater war immer ein Ticker größer. Meine Geschwister werden jetzt lachen, wenn sie das hören, weil das war tatsächlich so. Ja. Und für die Kinder gab es immer die gleiche Kugel. Ja, aber bei mir war das komischerweise nie so ausgeprägt. Meine Frau macht das heute noch gern so. Ich meine jetzt Brotteig nicht unbedingt, aber irgendwas Süßes, Mürbteig oder Streusel, also ich mache das, also ich kann das gar nicht.
Also wir Kinder haben das bei uns in der Backstube früher auch immer genascht.
Okay.
Das hieß bei uns Kinder auch immer der Essteig.
Ach geil, krass. Ja, also das war der extra Mürbteig laufen lassen zum Essen.
Genau, das war der Essteig. Ja. Krass. Ja, und das war echt immer für uns als Kindererinnerung. Wir haben da immer so geschreckt, bis es schlecht wurde und dann müssen wir aufhören. Das war echt cool, ja.
Aber es sind doch coole Kindheit.
Ja, voll, total.
Heutzutage ist so, mein Sohn, der liebt Marzipan.
Ja.
Also jetzt gerade ist es nicht mehr so arg, aber es war eine Zeit lang echt, bevor der in Kindi ging, Papa, kann ich Marzipan? Und okay, also entweder ich oder unsere Konditorin hat dann ihm ein Stück Marzipan gegeben. Gehen, habe ich oft gesagt, ich hoffe, das Gesundheitsamt da nicht, oder das Jugendamt dahinter kommt, dass unser Kind zum Frühstück Marzipan kriegt. Aber ja, so ist es halt.
Auch perfekte Umleitung. Wenn wir schon beim Mürbteig sind, was liegt denn nahe? Die Zutaten sind ähnlich zu unserem heutigen Thema. Mensch,
Streusel.
Perfekt.
Das war jetzt unabgesprochene Überleitung. Ja. Das hat man auch gemerkt. Ja, und zwar, du warst ja im Urlaub. Ich musste mir neue Themen überlegen.
Ja.
Und habe mir 3, 4, 5 neue Themen überlegt. Übrigens an dieser Stelle vielleicht mal, wenn es Themenwünsche gibt oder Vorschläge. Also es ist noch nicht so, dass uns die Ideen ausgehen, aber haut einfach mal raus. Wir sind jetzt gerade so ein bisschen am Ende wieder unserer Planung. Wir haben noch viele, viele Gäste auf dem Ofenbänkle und wir haben auch noch Themen auf der Liste, aber wenn euch was einfällt, haut es einfach raus, schreibt es uns per E-Mail info@nachtschicht-podcast.de. Genau. Und ich habe mir überlegt, Streusel ist doch eigentlich ein Megathema, gell? Ich habe mich gewundert, dass wir noch nie drüber gesprochen haben, extra guckt,
Streusel
die Folge hochgescrollt.
Streusel macht die Welt einfach besser.
Ich liebe Streusel.
Ja. Ich wusste das gar nicht. Du hast mir das ja einfach durchgeschickt.
Richtig.
Zu dir, die Vorbereitung. Ich habe das aufgemacht und dachte so, wie naheliegend. Klar, Folge über Streusel. Wie geil ist das denn? Ja?
Übrigens, die nächste Folge wird über Käsekuh. Haben wir auch noch nicht gemacht.
Auch gut, ja.
Mega, oder?
Super, ja.
Ja. Also die nächsten zwei Folgen sind gesichert.
Geil.
Aber Streusel. Und zwar habe ich vor ein, zwei Jahren mal gesehen, es gibt sogar eine Streuselbar in Frankfurt am Main. Ist das cool oder ist das cool?
Das ist ja mega cool.
Google das mal. Okay. Ich glaube, Streuselbar heißt es tatsächlich auch.
Yeah.
Da kannst du, ich weiß gar nicht, ob man es online bestellen kann, aber du kannst hingehen und kannst dir so eine Tüte, weißt du, wie so Magerbrot oder wie so brannte Haselnuss, Streusel, gebackene Streusel kaufen. Inzwischen haben sie noch mehr, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, Naschtüte, also das ist das, Streuseleis, Streuselriegel.
Geil.
Cool, oder?
Richtig cool.
Ich glaube, die haben jetzt sogar noch eine Filiale in Berlin,
okay,
am Bahnhof oder was. Fand ich cool. Ja, genau. Zurück zum Thema. Ich liebe Streusel, du auch?
Klar.
Und ich finde die Passe halt auch einfach mega. Und die gäbe halt immer so ein bisschen einen Kick. Also je nachdem, was es ist. Gell. Meine Mutter hat früher immer das Pi mal Schnauze gemacht so. Das habe ich nie verstanden, wie die das macht. Aber die waren echt auch immer super. Also letztendlich kommt ja nur Mehl, Zucker und Butter. Muss ja schmecken eigentlich. Zum Beispiel, meine Mutter hat immer so einen mega guten Zwetschgenkuchen gemacht, den könntest du in der Bäckerei nie verkaufen, weil der war immer total so suppig, weißt du?
Ja.
Das hat immer gar keine richtigen Stücke gegeben, aber das war halt einfach mega lecker. Und da die Streusel dabei, Hammer. So, und ich wollte es natürlich immer genau wissen. Und jetzt die Frage an dich, aber du hast jetzt wahrscheinlich schon im Skript gelesen,
ja,
aus der Berufsschule. Wie war die Grundrezeptur früher?
Für Mürbteig.
Mürbteig und Streusel.
Also Mürbteig war da 1, 2, 3 zu feinem Mürbteig. Zucker, Fett.
Ah, okay.
Mehl?
Das habe ich jetzt noch gar nicht
gehabt. Ja, hier lernst du auch mal was von mir.
Zu feiner Mürbteig.
Zu feinem Mürbteig. Und dann heißt halt Fett und nicht Butter.
Ja,
aber
klar, ist so, ja bei vielen.
Das ist so die Eselsbrücke. Und bei Ding hast du mich tatsächlich erwischt, bei Streusel.
Hättest du gewusst?
Nee, hätte ich nicht gewusst.
Also 1-1-2. Auch da praktisch Zucker, Butter. 1-1 und die doppelte Menge an Mehl. Ich mache es ehrlich gesagt anders. Ich mache es 1:1:1,7.
Oh.
Ja.
Ja, du bist aber voll der Korinther-Kacke.
Ja, voll. Aber das finde ich, das macht so viel aus.
Ja.
Weil, übrigens, das Rezept ist gar nicht von mir, das habe ich mitgenommen von meinem ehemaligen Chef, der auch schon hier zu Gast war. Also praktisch weniger Mehl.
Ja.
Ja, das wird natürlich dadurch nochmal besser, wird nochmal mürbiger, knuspriger, saftiger. Finde ich Hammer. Und was ich auch immer mache, ich gebe immer noch einen Hauch Zimt.
Mhm. Okay.
Finde ich Hammer.
Ja, das klingt geil.
Geht natürlich auch Zitrone oder Vanille. Braucht man alles nicht, meiner Meinung nach. Man bräuchte auch kein Zimt, aber ich finde, das ist nochmal so ein bisschen individueller.
Mhm.
Dann natürlich nur Butter.
Ja.
Also Fett. Also Margarine geht gar nicht.
Klar, da sind wir uns einig, auf jeden Fall.
So, und jetzt gibt es verschiedene Varianten, wie man es herstellen kann. Wichtig ist, Butter darf nicht zu hart sein, sonst hat man lauter Butterklumpe drin nachher. Also wir machen es immer so, dass wir Butter und Zucker erstmal vermischen. Das ist so eine homogene Butter-Zucker-Mischung ist. Genau, dann kommt das Mehl dazu und wird halt einfach so lange geknetet, bis es Streusel sind und fertig. Also nicht ganz ausknete. Oder, also das heißt ausknete, ja, nicht so lang, bis es Mürbteig ist sozusagen. Oder was man auch machen kann, das will ich jetzt tatsächlich probieren, ich habe mir nämlich so ein Sieb bestellt. Man tut sie länger vermischen, so lange, bis sie richtiger Mürbteig sind. Und dann gibt es extra Streuselsiebe.
Echt?
Ja, das gibt's. Habe ich mir jetzt extra bestellt, weil ich will das mal probieren.
Mhm.
Und dann drückt man diesen Mürbteig quasi durch ein Sieb. Sieht aus wie so ein Mehlsieb, aber halt größere Löcher.
Okay.
Mhm. Also auch so rund.
Ja.
Und dann, ich glaube, halbe Zentimeter auf halbe Zentimeter oder
so. Also musst du dann fast so in so eine kreisende Bewegung machen.
Genau.
Das ist immer,
das tust du dann so durch.
Reibe
sozusagen, genau.
Okay.
Und dann gibt es Streusel.
Mhm.
Ich meine, logischerweise ist es halt viel gleichmäßiger.
Klar, ja.
Aber will man das? Will man das nicht?
Ach, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn die so unterschiedlich. Aber ja,
gut. Ja, ich will es jetzt mal probieren,
genau.
Oder was viele im Haushalt auch machen, halt durch die Fleischwolflasse.
Ja.
Dann hast du halt tatsächlich so richtig gleichmäßige Würstle sozusagen.
Ja.
Ich berichte, wie das mit dem Sieb funktioniert. Ich bin im Moment eigentlich total zufrieden mit unserer. Aber ja, es ist, je nachdem, wenn der Butter ein bisschen weicher ist, dann wird es ja halt eher ein bisschen größer, die Streusel, weil es halt schneller geht, dass es schon Richtung Mürbteig geht und so. Ist ein bisschen tricky. Genau, und das will ich jetzt mal probieren mit dem Sieb. Wir haben das schon mal immer Betrieb gemacht, wo ich war. Genau. Und dann ganz wichtig, wenn man, die kann man halt super auf Vorrat machen. Also wenn man öfters backt,
ja, klar, ja,
bietet sich das halt total an. Und dann ist aber wichtig, dass er halt immer im Kühlschrank bleibt, weil durch den Butter wird er die dann halt schon eher mal schneller ranzig. Genau. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, also es ist Streusel, denkt man, es sind Streusel, gell? Aber es ist ein riesen Thema, wie man merkt.
Sowas von, ey.
Seit wann gibt es eigentlich Streusel? Geschichtlich habe ich nichts gefunden zu Streusel.
Ich glaube, es ist auch nur, dass Streusel einen Wikipedia-Eintrag hat, glaube ich jetzt nicht. Aber
Streusel sind total unterschätzt in meinen Augen. Also
schreibst hier oben ein völlig unterschätztes Randprodukt.
Zurecht. Habe ich das geschrieben?
Das hast du in der Folgebeschreibung geschrieben.
Ja, genau, ja, genau, genau. Total.
Es
ich finde
die so
total unterschätzt, Streusel.
Das, ja,
das, das entscheidet nachher zum Beispiel auch bei so einem Kirschblunder oder so. Wenn da zu wenig Streusel drauf sind oder bei so einem Quark-Streuselblunder, bei uns sind fast überall Streusel drauf, das entscheidet nachher mit darüber, ob das ein geiler Blunder ist oder nicht. Also ihr könnt. Du merkst ja, ich bin richtig
On fire, ja. Voll.
Wenn man Mitarbeiterin, und was ich auch liebe, übrigens, ist Streuselkuchen.
Ja.
Weil das ist ja sowas Simples eigentlich, gell? Ja. Aber halt mega.
Ja.
Wir machen bei unserem Streuselkuchen übrigens hier ein bisschen Werbung an der Stelle. Unter die Streusel noch ein Hauch Marzipan, so Frangipanmasse. Hammer.
Ja.
Und jetzt kommt der Clou. Mein Lieblingskuchen derzeit ist aber bei uns gerade gar nicht im Sortiment, ist ein Kirschstreuselkuchen. Jetzt halte ich fest. Hefeteig, Frangipanschicht, also so Marzipanfüllung.
Ja.
Streusel, Kirschfüllung.
Ja.
Streusel, aber komplett bedeckt. Schokostückle.
Mm.
Ja. Mega, ich liebe das Teil.
Ja.
Hatte mal lange Zeit immer Freitags im Sortiment, war immer mal Frühstück.
Ja.
Zurecht,
ja.
Mega, und am nächsten Tag, wenn das dann so ein bisschen knatschig ist, ist dann noch besser.
Ja, okay.
Also war dann oft auch Samstagmorgens noch mal Frühstück. Was wiederum erklärt, warum man gerade nicht mehr im Sortiment ist, weil es war Samstagmorgens immer noch was übrig. So, jetzt noch zwei andere Varianten, die sich auf jeden Fall auch lohnen, mal auszuprobieren. Und zwar kann man auch Mehl und Zucker zuerst mischen und dann die Butter flüssig machen. Und dann die Butter zu den anderen Zutaten geben und ganz vorsichtig nur vermischen, weil das wird sofort zu Streusel durch die flüssige Butter. Gibt nochmal einen ganz anderen Biss bei den Streuseln. Also ich finde es mega. Wie gesagt, bei uns in der Bäckerei machen wir es nicht, aber also mindestens Variante, genauso gut. Und was ich auch mal probiert habe, und zwar war das damals, als wir auf der Bäckermeisterschaft 2012 waren, da hatte mir auch irgendwas mit Streusel und dann hat uns ein Prüfer den Tipp gegeben und ich habe das dann probiert und es war tatsächlich gut. Ein Teil vom Mehl ersetze durch Mandelgrieß. Werde dadurch einfach saftiger. Klar, Mandeln hat nochmal viel Fettanteil. Ja, muss man jetzt nicht unbedingt, also in der Bäckerei machen wir es nicht, weil natürlich gleich wieder Allergen und so weiter Thema ist. Aber kann man durchaus mal probieren. Genau, weiß nicht, müssen wir schreiben da, Rezept brauchen wir da keins.
Nee, kann man sagen.
1:1:2 oder auch 1:1 zu etwas weniger wie 2. Also Butter, Zucker, Mehl und dann eben mal den Mehl ersetzen durch Mandelgrieß, die Butter mal flüssig machen, mal mit ein bisschen verschiedene Gewürze spielen, Zimt, Vanille und so weiter. Ja. Ja, Streusel, also ich liebe Streusel. Wir haben eine Mitarbeiterin, die liebt auch Streusel, genau, da bin ich vorher hängen geblieben. Und wir haben ja diese Schokobrötchen, weißt du, kennst du unsere Schokobrötchen?
Ja, klar. Ja.
Da ist ja auch mal Streusel drauf und die backen wir ja in so einem Blech. Und dann bleiben natürlich, wenn die 15 dann verkauft sind, immer ein bisschen Streusel übrig. Und die liebt es dann, da die Streusel wegzunaschen. Oder es liebt auch noch andere. Aber ja, bei einer Mitarbeiterin ist es ganz, die liebt die total. Genau, und das finde ich einfach auch richtig cool.
Ja, Streusel ist wirklich ein absolut unterschätztes Produkt.
Total.
Also wirklich. Total. Also ich, wie gesagt, ich habe deine E-Mail aufgemacht, liest es. Das war gestern Morgen tatsächlich erst und dachte so, wie geil ist das denn? Eine Folge über Streusel?
Voll
geil. Ja, mega.
Ich liebe Streusel.
Kein Produkt hat es mehr verdient, wie die Streusel-Folge drüber zu machen. Richtig gut, ja. Richtig
übrigens, cool. Weißt du, was mir auch zum Mal fällt mir jetzt gerade ein, was auch mega lecker ist, ist sind das so Kleinigkeiten oft, wenn wir Hefezöpfe aus deiner Form rausmachen, dann fallen immer Mandeln und Zucker runter.
Mhm,
und dann, wenn es ein bisschen mehr ist, sammeln wir das in so einer Pressorschüssel und da langt dann jeder mal rein. Ja. Das ist auch was mega lecker ist. So dann quasi geröstete Mandeln und der Hagelzucker. Ja, das liebe ich auch.
Was auch richtig lecker ist, ist bei, wenn du lauge Käsestange machst und der Käse, der so seitlich runterläuft und das, so, das ist so ein Knackpunkt zwischen, er kommt aus dem Ofen und kurz bevor sie in den Lade gehen, also wenn sie so halb frisch, so leicht, ja. Oh Gott, ich könnte mir reinlegen in den Käse. Das ist super lecker. Also ja, richtig, richtig gut.
Absolut, ja.
Aber ich glaube, ich mache Käsestange am Wochenende.
Ich dachte Pizza. Oh ja, ja.
Jetzt habe ich Bock auf Pizza, was mit Streusel und danach nur Käsestange. Oh Mann.
Übrigens, bei meinem Bergmarathon, das wollte ich auch noch geschwind, das wollte ich eigentlich vorher schon sagen, das fällt mir jetzt aber gerade erst wieder ein, weil man es gerade über so Kleinigkeiten hin und Gewürze oder ja, hat das ja. So habe ich ja vorher auch noch erwähnt. Ich finde auch, Gewürze werden ja total unterschätzt. Ich habe jetzt zum Beispiel so eine Gewürzmischung gemacht, das habe ich, weiß schon vor Ewigkeiten mal irgendwo aufgeschnappt, um so das Brotaroma ein bisschen abzurunden, aber nicht so klassisch mit Fenchel, Kümmel, Koriander, sondern mit Schabzigerklee, klar, Kümmel war auch drin, Muskat und Koriander. Das gemischt, das fand ich auch echt richtig cool und da will ich unbedingt auch noch mehr machen, also wenn da jemand ein bisschen Erfahrung hat aus unserer Hörerschaft, gerne mal auch E-Mails schreibe, was gut funktioniert oder so. Ich finde so gerade Kräuter oder Gewürze, ich denke, das ist ja auch das, was oft in der Spitzengastronomie der Unterschied macht. Da gibt es so viel spannende Sachen und das sind ja oft auch nur Nuancen. Aber die machen es nachher irgendwie aus, ob was als richtig mega empfunden wird. Und oft ja, kann man es ja auch dann gar nicht richtig beschreiben, was es tatsächlich ist. Aber das finde ich auch so ein spannendes Thema.
Weil du das gerade sagst, ich habe, es gibt den Film Im Rausch der Sterne, da geht es um so einen Sternekoch, der sich der dritte Sternekoche will, bla bla bla, also ist echt ein guter Film, aber auf jeden Fall habe ich mir damals die DVD gekauft und bei der DVD war ja das Coole, da war früher immer noch so Making-ofs dabei und
ja,
so.
Ja, Bonusmaterial.
Genau, Bonusmaterial und die hatte, unter anderem hatte die tatsächlich einen Sternekoch am Set dabei. Und dann haben sie so interviewt und irgendwann haben sie so, ja, und wie machst du dein perfektes Frühstücksei? Und der dann so, ja, ganz einfach, Wasser auf der Herd, sobald das Wasser kocht, kommt ein bisschen Thymian, ein bisschen Rosmarin rein und dann lege meine Eier für genau 4 Minuten 32 rein oder irgendwie so. Und der hat es so erzählt, so ganz normal, natürlich kommt da Rosmarin und Thymian rein und ich so, hä, warum? Aber ich habe das dann echt mal ausprobiert, das ist voll geil, weil du dann so ein richtig gut duftendes Ei da stehen hast. Das Ei schmeckt nicht anders deswegen, ja. Aber der Duft.
Krass.
Und jetzt sind wir ja beim, wie heißt hier Riechkolbe. Das, ja. Das nimmst du so krass anders wahr. Und wenn du das Samstagmorgens auf der Frühstückstisch stellst.
Klar, also das wirklich, sind oft so Kleinigkeiten und du musst es einfach nur wissen. Genauso wie bei Streusel auch. Klar, du kannst die Mehl, Zucker, Zuckerbutter, Mehl 112 mischen.
Ja.
Das sind halt Streusel. Aber da gibt es auch nochmal so Kleinigkeiten und das liebe ich halt auch so beim Backen, wenn man dann sich auf ein Ding fokussiert und das so geil macht, wie es halt nur möglich ist oder ja. Und ja, deswegen, das fasziniert mich und das liebe ich.
Ja, voll, total, absolut. Du, ich will noch kurz was loswerden. Wir sind eigentlich unpolitisch und Ding, aber ich glaube, uns alle erreicht gerade die schrecklichen Bilder, die man so.
Unser Podcast ist unpolitisch, mir nicht, aber.
Ja, unser Podcast ist unpolitisch und generell offen für alles. Aber momentan erreichen uns ja die schrecklichen Bilder und ich wollte nur ganz kurz erzählen, ich war 2019 für eine Hilfsorganisation in Moldawien und die Hilfsorganisation fährt von Deutschland aus Hilfsgüter einmal im Jahr nach Moldawien, Ukraine und Rumänien. Ich war damals da, also die haben eigentlich einen Fokus auf Medizingüter, also alte Bette, also alles, was so aus in Deutschland nicht mehr gebraucht wird an Medizingüter, kommen da hin und für die ist das Gold wert. Ja. Also ich war da in unterschiedliche Krankenhäuser, das war wirklich krass, wie die da teilweise.
Wieso warst du da?
Ich habe für die Hilfsorganisation einen Film gemacht damals. Okay. Und jetzt momentan sind die wieder sehr, sehr aktiv, der heißt Freunde helfen Konvoi. Und die fahren wahnsinnig, wahnsinnig viele Hilfsgüter momentan in die Ukraine und auch alles, was man brauchen kann. Und ich wollte einfach nur schon erwähnen, das ist ein cooles Ding. Also man sieht ja die Bilder und man fühlt sich so ein bisschen ohnmächtig, weil man irgendwie das Gefühl hat, man weiß nicht, was man machen soll. Ja, und ich finde, das Einzige, was man irgendwie Sinnvolles machen kann, ist tatsächlich irgendwie ein bisschen sinnvoll, was zu spenden. Und das ist wirklich eine Organisation, die ich zu 100% ans Herz legen kann. Ich habe das live vor Ort gesehen, jetzt nicht in der Ukraine, aber in Moldawien. Und das ist wirklich großartig, was die Damen und Herren da leistet von dem Hilfskonvoi. Und von dem her finde ich das wirklich ein ganz, ganz unterstützenswertes Projekt. Und da an der Stelle auch nochmal ein herzliches Dank an unseren Bühlerzeller Hausarzt, der nämlich demnächst seine Praxis schließt und sich bereit erklärt hat, sein komplettes Inventar oder einen Großteil seines Inventars zu spenden. Und das wollte ich einfach nur noch kurz sagen. Es ist schrecklich, was passiert, aber ich glaube, um die Ohnmacht ein bisschen entgegenzuwirken, ist es cool, vielleicht in irgendeiner Form was zu tun und aktiv zu werden. Ich glaube, wir beide verurteilen, was passiert und wenden uns mit unserem Podcast natürlich an die Sonnenseite des Lebens und versuchen hier alle ein bisschen davon abzulenken. Aber ich denke, wer da ein bisschen was Gutes tun kann, sollte das tun. Und das wollte ich einfach nur noch mal kurz sagen. Es gibt wirklich tolle Projekte, die man da unterstützen kann.
Ja, da ergänze ich geschwind noch, genau. Also weil, ja klar, es soll hier nicht das Thema sein, aber wir wollen auch nicht weltfremd sein. Und wie du sagst, ja, das eine ist das Politische, aber ich denke, wichtig ist auf jeden Fall, dass die Leute geholfen werden kann. Und ich kann gut nachvollziehen, was du sagst, dass man sich ein bisschen ohnmächtig fühlt und weiß, was kann ich tun, man will irgendwas tun. Und ich habe jetzt ein mega spannendes Projekt auch hier bei uns in der Region. Es kam gestern auch in der Zeitung. Ein Ehepaar aus Untermünchheim, also eigentlich Freunde von uns sogar, die auch bei uns, die haben einen Garten- und Landschaftsbau, haben auch bei uns im Hausumbau was gemacht und auch unsere wunderschöne Terrasse an der Bäckerei. Die haben die ehemalige Pizzeria in Westheim gekauft, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, und nennen das jetzt das Leuchtturmprojekt und haben das Haus gekauft und wussten eigentlich gar nicht so richtig, warum sie das kaufen und nutzen jetzt dieses riesige Gebäude für 40 bis 50 ukrainische Flüchtlinge. Und so krass, was passiert, was für eine Hilfsbereitschaft das es gibt. Ich habe mich heute mit ihm unterhalten, weil wir haben eine Küche noch rumstehen, weil wir ja umgezogen sind und die Küche, die eigentlich erst 8 Jahre alt war, nicht gepasst hat im neuen Haus, egal, auf jeden Fall steht die Küche jetzt im Keller. Ich habe gesagt, du kannst die Küche haben und die hat er sich vorher kurz anguckt und hat erzählt, es gibt so eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft. Sie haben, ich glaube, 40 Bette gebraucht, die haben sich so gut wie alle innerhalb von Tagen. Also das ist auch, und ich kriege Gänsehaut, und das Und hat er auch eben auch erzählt, dass ich Leute bei ihnen bedanke, dass sie das machen, weil andere Leute jetzt die Möglichkeit haben, was zu tun. Ja. So, und das habe ich auch so empfunden, weil ganz ehrlich, die Küche steht bei uns rum. Klar, die hätten wir irgendwann nochmal für 200-300 Euro verkaufen können. Aber jetzt wird sie richtig gebraucht und genau, das ist auch eigentlich gar kein großer Beitrag. Aber was ich damit sagen will, ist, dass quasi, dass man was tun kann. Und das finde ich cool. Also für Leute hier aus der Region sind Leuchtturmprojekt in Westheim und so gibt es, so wie der David jetzt gerade gesagt hat, und viele andere, die einfach was tun. Ich finde es immer gut, wenn man halt konkret aussieht, dass es wirklich dann auch was bringt und dort ankommt.
Genau.
Ja. Oder auch ganz tolle Initiative, ein Fotograf, weiß nicht, ob du den kennst, aus Enzlinger, hat jetzt eine ganz private Initiative gestartet, hat einen Sprinter organisiert mit Hilfsgüter, die da runterfahren. Also echt richtig, richtig gut.
Absolut, ja. Also da gibt es wirklich schöne Themen und mir war es einfach nochmal wichtig, da ein bisschen darauf aufmerksam zu machen. Natürlich, ich finde es auch gut. Ich habe kürzlich, ich höre ja Gemischter Sack, den Podcast, und der ist letzte Woche aufgefallen, weil einer davon halt krank war und dann hat einer einen 6-minütigen Dialog gehalten. Und der auch meint, es ist schrecklich, was passiert. Es hilft tatsächlich, sich nicht zu krass damit zu beschäftigen, weil das macht einen nur fertig. Aber gegen die Ohnmacht, also sich natürlich ein bisschen zu informieren und gegen die Ohnmacht was tun zu können, indem man halt irgendwo sich was unterstützt oder was hilft, das war mir jetzt nochmal wichtig, einfach da kurz drauf aufmerksam zu machen. Gut.
Absolut. Und damit, glaube ich, ist auch alles gesagt. Es gibt wichtigere Dinge wie Backe.
Ja.
Aber genau, wir können vielleicht mit unserem Podcast dazu beitragen, so wie du sagst, dass man sich nicht die ganze Zeit nur damit beschäftigt, weil es ist wirklich
hart.
Und genau, deswegen in diesem Sinne, denkt lieber an Streusel.
Genau.
Und probiert die Variante aus und Streusel macht das Leben süß.
Und nächste Woche sind wir da mit Käse geholt.
Ja,
also besser kann es ja nicht
besser gehen. Besser kann es nicht nacheinander kommen.
Ich freue mich auf deine Folgevorbereitung, die hast du echt sehr, sehr gut gemacht. Lieber Ingmar, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ich freue mich auf nächste Woche und in diesem Sinne, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.